Zweimal drei Intros für alle Fälle. Ein Spezial von Ein Intro für alle Fälle. Unsere Favoriten zum Thema Science Fiction. Nicht nur als Audio, sondern auch als Video. Hallo, herzlich willkommen zu 2x3 Intros für alle Fälle. Unser neues Spezialformat, denn wir haben ja angekündigt, bis zur Folge 20 wird es noch etwas dauern. Wir brauchen etwas Zeit, es soll halt besonders schön werden, ist ja quasi ein Jubiläum. Um euch die Wartezeit zu verkürzen, gibt es also nun dieses Spezialformat. Und da haben wir etwas ganz Spezielles vor. Ihr hört es ja schon am Titel, 2x3 Intros für alle Fälle. Und es soll ein kürzeres Format sein, das kann ja nicht hinhauen. Denn wir beide reden ja ziemlich lange schon allein über eine Serie, oder Leslie?
Das ist wohl wahr. Und ich glaube, eigentlich ist das angemessene Format für uns beide der 24-Stunden-Livestream. Aber wir können auch knackig und haben uns gedacht, das machen wir mal. Wir haben schon länger Lust dazu. Wir reden ja, ne, wenn wir über Serien sprechen, dann geht's immer mal darum, was magst du in dem Bereich? Welches Intro magst du in dem Bereich? Und das ist eigentlich immer schon so unser Ding gewesen, dass wir dachten, da können wir mal was drüber machen. Und jetzt machen wir es. Unsere Top 3 zu einem bestimmten Genre.
Genau, jetzt gibt es von uns auch so eine Rankingliste und das ist ja immer so eine Sache, wird man ja öfter gefragt, was ist dein Lieblingsfilm und was ist deine Lieblingsserie? Und das ist ja immer sehr schwer zu beantworten, so wie man Eltern fragte, was ist ihr Lieblingskind? Kann man nicht beantworten, es gibt einfach zu viele Verschiedenheiten, auch innerhalb eines Genres, was sich da so mischt. Aber man hat natürlich auch so eine Art Momentaufnahme, was einem gerade einfällt, ob es etwas Nostalgisches ist oder etwas Topaktuelles. Und ich habe mich davon jetzt etwas leiten lassen und diese Top 3, die wir jetzt präsentieren, also von meiner Seite aus ist das jetzt kein einzementiertes Ranking, das jetzt für immer so stehen bleiben wird.
Ja, ist bei mir auch so. Also ich weiß genau, es kann in einem Jahr anders sein. Ich weiß, dass es vor einem Jahr, vor 10 Jahren auch anders war. Das ist eine Momentaufnahme und es ist auch so eine Balance zwischen persönlicher Vorliebe und was ich da sachlich vielleicht auch gut finde. Mhm. Und das ist bei mir im Schwange und ich glaube, das ist bei jedem anderen dann auch anders. Und ich hoffe, bei uns beiden auch. Und deswegen haben wir uns auch überlegt, wenn wir alle drei gleich haben in unserer Top-3-Ranking-Liste, dann haben wir uns einen Joker in der Hinterhand überlegt, damit wir irgendwie dann doch einen Unterschied reinkriegen. Hast du für Science Fiction, Martin, einen Joker in der Hinterhand?
Ich habe einen Joker dabei, natürlich.
Ich auch. Können wir am Schluss vielleicht trotzdem noch sagen. Ja, aber jetzt noch nicht. Ja. Klar. Und wenn ihr eure Top 3 habt, liebe Leute, schreibt die ruhig darunter und ihr müsst nicht mit uns übereinstimmen. Das tun wir ja selbst mit uns selbst nicht. Ja. Also uns interessiert, wie sehen das andere und was sind da die Vorlieben und wie seht ihr das?
Okay, also wir wollen ja kurz bleiben. Starten wir einfach mal direkt. Leslie, ich würde sagen, du stellst jetzt mal deinen Platz 3 vor zum Thema Science-Fiction-Serie.
Mein Platz 3 zum Thema Science-Fiction-Serie steht hier. Und das wird dich vielleicht überraschen, aber das können wir jetzt bei jedem sagen. Mein Platz Nummer 3 ist Star Trek The Next Generation, TNG.
To boldly go where no one has gone before.
Star Trek The Next Generation mit Picard, Diana Troy, Worf, Data, Geordi. Das war meine Einstiegsserie zu Star Trek in den 80ern, in die 90er Jahre rein. Das ist für mich so eine Heimserie, die ich aber auch immer noch erzählerisch gut finde, weil Star Trek Next Generation geht respektvoll mit dem Entdecken um. Das ist die oberste Direktive. Halte dich nicht für besser, versuche nicht andere auf deinen Weg zu bringen, dein Weg könnte auch der falsche sein. Ja, und die Enterprise D, das ist ja das Raumschiff in Star Trek Next Generation, ist ein Forschungsschiff, wie die anderen Enterprise-Schiffe auch. Und es geht darum, das Weltraum, andere Lebensformen, andere Lebensweisen zu entdecken, aber sie nicht klein zu machen, zu unterwerfen und sich zu erhöhen. Ja, und die Musik dazu, die hat mir immer schon gefallen und die gefällt mir immer noch, denn sie ist optimistisch. Sie ist, ja, sie verkörpert Forschergeist und Abenteuerlust. Sie drängt nach vorne. Ba, 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 ba. Das ist ja die, das alte Fanfarensignal, das wir schon aus Star Trek, der Film, kannten. Und ja, die Musik drängt nach vorne, Orchester mit Blechbläsern und auch das Bild ist wunderschön. Gerade ist ja zweigeteilt, das Intro. Erster Teil, langsame Kamerafahrt durch Planeten, durch leuchtende Weltraumeffekte, ob es sie nun gibt oder nicht, egal. Der zweite Teil ist so ein bisschen einfacher. Die Credits werden eingeblendet, Sterne sind zu sehen, ab und zu zischt die Enterprise in der Entfernung vorbei. Aber dazu die, ja, ba, 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 diese energetische, positive, erhabene Musik. Und dieses Intro ist so, ja, so optimistisch, einnehmend und freundlich und doch selbstbewusst, aber auch gelassen, dass das bei mir der Platz Nummer 3 ist, dieses wunderschöne Thema von Dennis McCarthy und Alexander Courage, was
Ja.
die Musik angeht.
Ja, sehr
Das ist Nummer
schön.
3.
Gute Wahl. Wir haben ja eine ganze Sendung drüber gemacht, sogar eine Doppelsendung. Und ich glaube, da brauchen wir gar keine Worte mehr zu verlieren. Schaltet einfach in diese ältere Folge von uns rein und ihr werdet umfassend informiert zum Intro und zur Serie überhaupt, die natürlich grandios ist, wo ich auch wirklich jede Folge mindestens einmal gesehen habe, manche auch zweimal, dreimal, viermal und so weiter. Ja, kommen wir nun also zu meinem Platz 3. Und ja, ich habe geschwankt und mir viele Rankinglisten angeschaut, um eben auch inspiriert zu werden. Was gibt's denn eigentlich, woran ich jetzt gerade gar nicht denke? War überrascht, was ich da alles entdeckt habe und wo ich auch Lust bekommen habe, das nochmal zu sehen. Aber eine Serie tauchte auf einmal auf und da wusste ich, diese Serie war als Kind, glaube ich, eine Initialzündung, mich für dieses Thema Science Fiction zu interessieren. Und dann auch bestimmte Bücher in der Bücherei auszuleihen oder auf dem Flohmarkt zu erstehen. Und zwar saß ich als sehr junges Kind bei meiner Oma, wo ich übernachten durfte, vor dem Fernseher, sehr spät abends. Mein Opa schnarchte schon nebenan auf dem Sofa und ich schaute mit meiner Oma, die, glaube ich, auch schon ab und an die Augen flackern ließ, Ray Bradburys Die Mars-Chroniken.
Am 20. Juli 1976 landete das erste unbemannte Raumschiff auf dem Mars.
Wer kennt das noch? Also, ich kann gleich mal aushelfen. 1950 ungefähr erschien das Buch von Ray Bradbury, ein Meilenstein des Science-Fictions, über die Mars-Kolonisierung der Menschheit. So im Film ist es, ich weiß, im Buch, ob da die gleichen Jahreszeiten verwendet werden, weiß ich nicht. Ende der 90er in die 2000er in dieser Science-Fiction-Geschichte. Und es ist eben das Übliche, man erobert einen Planeten, lernt die Marsianer kennen, man bekriegt sich, man versucht sich ja gegenseitig auszurotten. Derweil geht es auf der Erde munter weiter mit dem Kriegstreiben, endet dann in einem Atomkrieg und man muss den Mars jetzt besiedeln, denn man hat ja sonst nichts mehr. Und ich scroll mal eben durch meine Infos hier. Das Intro dauert fast 3 Minuten. Ein ganzer Song wird gespielt. Eine typische Science-Fiction-Melodie, wo man blind sagen würde, wenn man die hört, das passt zu Science-Fiction. Sie ist eher gemächlich und wie damals üblich zeigt man sämtliche Credits, wer mitgespielt hat und wer das gemacht hat insgesamt. Sehr, sehr langsam. Rock Hudson spielt die Hauptrolle. Und Maria Schell tritt auf. Und ja, diese Musik plätschert so dahin. Und man sieht architektonische Skulpturen auf dem Mars stehend. Gar nicht in Rot, sondern eher in Blautönen mit Orange als Kontrast. Es sind vom Sand verwehte Ruinen. Man weiß es nicht so genau. Kantige Formen, Dreiecke, Quader, Säulen. Hier und da eine Kugel wie wie ein Denkmal aussehend. Und während man diese Bilder langsam sieht, statisch aufgenommen, lernt man eben das gesamte Personal dieser Serie kennen. Und dann beginnt diese Miniserie. Und das waren 3 Episoden in Spielfilmlänge. Am Anfang, vor diesem Intro, startet noch ein Erzähler, der die Story kurz erklärt. Dabei gibt es dann Bilder vom All und auch ein kleines Raumschiff, das eben auf der Marsoberfläche landet, dann auch mit Rottönen, wie man das erwartet. Und ja, diese Serie lief in Deutschland 1983, in der NBC ab 1980. Und Michael Anderson führte Regie. Und das Tolle ist, ich habe die seitdem auch, glaube ich, nicht mehr gesehen. Aber sie ist im Januar diesen Jahres, 2026, restauriert von PDAX erschienen, auf Blu-ray. Und ich will sie mir jetzt nochmal anschauen, denn ich rede jetzt quasi nur aus Nostalgie, aus Erinnerungen. Und ich fand die Serie irre. Ich habe als Kind da gesessen und habe mich einnehmen lassen von diesen Kulissen, von den Masken, die als Kind wahrscheinlich auch ein bisschen unheimlich wirkten, wie die Marsianer aussahen, so glatzköpfig. Aber vielleicht irrt meine Erinnerung auch, denn es gab heftigste Kritik zur Serie und ich muss das kurz mal anreißen. Ein Satz zum Beispiel in der Kritik: Der angeblich mit großem Aufwand produzierte Film krankt zudem an extremer Schlampigkeit. Die Tricks sind kindisch und auf den ersten Blick durchsichtig. Die Dekoration einfallslos und lächerlich. Das Verhalten der Charaktere ist naiv und unglaubwürdig. Und Ray Bradbury selbst bezeichnete sie als Beleidigung des denkenden Menschen. Hab ich anders
erinnert? Dann ist das, glaube ich, eine Serie für uns.
Genau. Und man muss jetzt dazu im Kontrast, aber das ist jetzt eure Aufgabe, geht mal auf, ich sag mal jetzt einen, der diese Blu-rays vertreibt, Amazon und Co. Und schaut euch da mal die Werbekritik an. Die hört sich komplett gegensätzlich an. Und ich bin sehr gespannt, wenn ich diese Serie mir jetzt demnächst mal zulege und überprüfe, wie zeitlos sie denn wirklich geblieben ist. Aber ich habe sie fest in meinem Kopf eingebrannt und deshalb ist das mein Platz 3.
Wunderbar, eine Wahl, da wäre ich jetzt so gar nicht drauf gekommen, aber ich kann es voll nachvollziehen und werde mich da auch mal wieder rein begeben. Und kindische Tricks, ja bitte, ist das nicht das A und O, dass man einige Tricks durchschaut und dann darüber quatschen kann, ob die gut oder schlecht oder wie die Zeiten sich verändert haben, Bügeleisen und das ist doch wunderbar. Also was wollen wir mehr? Übrigens Rankinglisten. In der Vorbereitung hier habe ich dann aus Spaß auch, es gibt Videos auf YouTube, da sind Intros zusammengeschnitten. Ich finde das total entspannt. 20 Minuten, eine halbe Stunde nur Intros zu einem Thema zu gucken. Wir haben das zusammen gemacht, es war richtig schön. das mal nur nebenbei, kann ich empfehlen. So, aber Nummer 2.
Meine Nummer 2.
Los. Wo wir gerade bei kindische Tricks, aber es ist eine andere Trickzeit auch gewesen. Und meine Nummer 2 ist 1981 Die Besucher. Tschechoslowakische Science-Fiction-Serie. Ja, für Kinder hieß es, aber das Tolle an der Zeit damals war, dass die Serien, die für Kinder waren, genauso gut waren für Erwachsene. Das hat sich, ich meine, in den 90ern so ein bisschen auseinanderdividiert, dass man meinte, Kinderserien oder überhaupt Dinge, die man für Kinder macht, das wäre so ein bisschen verbunden mit Herunterbeugen, mit Erklären, mit so ein bisschen prüsseliesig das Ganze anzugehen. Aber zu der Zeit war das noch nicht so und die Kinderserien waren einfach gute Serien, die für jeden interessant sein konnten. Und so war es auch bei Die Besucher. Mhm. Kennt vielleicht nicht jeder, das war tschechoslowakische Serie aus der Schmiede, aus der auch Pantau kam, Luzi der Schrecken der Straße, Fliegende Ferdinand, Märchenbraut und so weiter. Mit dem Raben Rumburak, das war so ein Spin-off, der kam ja auch schon bei der Märchenbraut vor und naja, auch viele Schauspieler in Tschechien oder damals Tschechoslowakei taucht noch häufiger auf. Das waren sehr beliebte und häufig verwendete und eingesetzte Schauspieler. Und ja, auch hier. Und diese Serie ist so sympathisch und aber auch so, hat eine gewisse Weisheit. Ich sag mal ganz kurz, worum es geht, ist die Operation, die Expedition Adam 84 und spielt im Jahre 2284, also 400 Jahre in der damaligen Zukunft, das Futur 3. Und ja, es gibt einen Weltenrat und es gibt einen Zentraldenker. Und der hat gesagt, ja, da rast ein Komet auf die Erde zu und der wird bald die Erde aus der Erd mit die Erdachse wird sich verschieben und das ist katastrophal für das Leben auf der Erde. Und das kann man nur verhindern. Ja, man überlegt wie. Und der Akademiker Philipp, einer der Hauptfiguren, der erinnert sich an Adam Bernau, einen Nobelpreisträger aus dem Jahre 2034. Der in seinen Memoiren von einer Formel gesprochen hat, mit der er Welten und Kontinente verschieben kann. Aber dieses Heft, in dem er diese Gedanken notiert hat, ist verbrannt, bei einem Hausbrand. Und die Idee, Zeitsprung 400 Jahre in die Vergangenheit und das Heft retten, bevor es verbrannt wird. Und mit der Formel kann man dann in der Zukunft die Erde so verschieben, dass sie vom Kometen nicht getroffen wird. Oder war es so, dass der Komet verschoben werden soll? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz genau. Ja, er stellt eine Expedition, eine Gruppe zusammen und die reisen in die Vergangenheit. Und ja, wie das bei Zeitreisen so ist, viele Friktionen und lustige Ereignisse, weil die Leute aus der Zukunft sich in der Vergangenheit, also unserer damaligen Gegenwart nicht auskennen und für die Leute aus der 2000, nein, 1984 Gegenwart, für die sind die Leute aus der Zukunft sehr seltsam und es gibt dann natürlich sehr viele ja, lustige Situationen, auch viele lustige Tricks, aber man hat sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, hat sehr lange gedreht und es war eine sehr aufwendige Produktion. Es war eben nicht nur eine Nebenbei-Produktion. Das Ganze endet damit, dass das Heft nicht gefunden wird. Aber man nimmt einen älteren Mann, der damals mit dem kleinen, jungen Adam Bernau schon befreundet ist. Der war damals ein großer Lehrmeister. Der wird mitgenommen in die Zukunft. Und der entdeckt, der Zentraldenker steht schief. Nimmt einen Holzkeil, schnitzt den etwas zurecht, haut den Keil drunter. Der Zentraldenker, also das Zentralhirn für die ganze Menschheit, steht wieder gerade, kann wieder richtig denken und merkt, der Komet fliegt weit vorbei. So. Und also das Ganze hat eben diesen bodenständigen Witz, aber was mir auch bis heute gefällt, es ist durchdrungen von dem Gedanken, was wir als Helden sehen, das müssen keine Helden sein. Leute, von denen wir denken, die hätten immer recht und wären die Oberweisen, die haben vielleicht gar nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, die haben vielleicht Unrecht, die sind vielleicht sogar richtig gehend dumm und abgehoben. Also dieses auf den Boden holen von abgehobenem Denken oder von überkandidelten Leuten, das durchzieht die ganze Serie und es gibt immer wieder schöne, leise Momente, in denen die Gegenwart gefeiert wird, dass sich verlieben, dass zusammen die Natur genießen, dass das Zusammensein feiern. Also im Grunde auch eine sehr weise Serie. Und sie hat ein sehr, sehr schönes, naja, also so schön ist es eigentlich gar nicht. Es ist ein sehr spezielles Intro. Es ist recht kurz. Es ist recht karg. Es ist recht knapp. Es besteht aus vier Standbildern, Band vier, in denen der Zentraldenker zu sehen ist. Der Zentraldenker ist ein Plexiglasquader und in dem sind so leuchtende Nervenbahnen zu sehen. Zweites Bild, Zoom näher ran. Drittes Bild, noch näher rangezoomt und am Schluss in der Einstellung verschmilzt der Zentraldenker, dieser Quaderkonstruktion mit dem futuristischen Torbogen im Hintergrund. Das ist eigentlich alles. Die Musik ist typische Synthesizer-Musik aus den 80er Jahren. Und auch ganz einfach, dorisch, muss man sagen. Also nicht Moll, sondern ganz abgefahrene Tonart dorisch ist das Ganze. Sehr einfach, knatternde Sequencer-Rhythmen. Aber was mir noch so gut gefällt, ich merke gerade, ich bin vielleicht schon ein bisschen zu lang, aber ich kann mich gar nicht bremsen. Das Intro besteht nicht nur aus den 20 Sekunden zu Beginn. Es kommt dann eine Rückblende und dann kommen noch mal 5 Sekunden. Das heißt, das Intro überspannt die Rückblende und diese 5 Sekunden sind musikalisch ähnlich, aber eine Zahl, die Episodennummer, fließt irgendwo aus dem Bild heraus, aus einem Mund, aus einer Tasche. Das hat dann auch so einen unterschwelligen Witz. Und das Intro ist ganz eng mit verbunden mit dem Outro, mit dem Abspann. Da ist die Intro-Musik in einer langsamen, längeren, sehr melancholischen, sehr schönen Form wird die da ausgespielt. Und wenn man die Folge 1 gesehen hat, beim nächsten Mal das Intro hört, diese knappen 20 Sekunden mit dem Synthesizer-Sound, dann hat man dieses Outro im Ohr. Und dieses knappe Synthesizer-Intro mit dem Zentraldenker, da schwingt sofort diese melancholische Melodie mit. Das finde ich ist sehr kunstvoll gemacht. Und die Musik ist von einem ganz tollen Komponisten, der die Musik gemacht hat zu Biene Maja, Vicky und die starken Männer, Pinocchio, Nils Holgersson, der fliegende Ferdinand, drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Das ist nämlich Karel Svoboda, der übrigens auch die Musik gemacht hat. Ach, habe ich gesagt, drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ja, und auch wenn diese Musik und das Intro ganz knapp und karg ist, es tut sich so viel im Kopf, es ist so, wird so viel angespielt, angetickert im Kopf, im Gehirn, in den Gefühlen, in den Bildern, dass das bei mir Platz 2 ist, die Besucher. Ich kann es nur empfehlen. In der DDR hieß es Expedition Adam 84.
Ah, ein bisschen trockener. Okay. Ja, habe ich zu Hause auch in einer schönen DVD-Box sämtliche tschechischen Serien aus dieser Zeit zusammengefasst. Die eine oder andere habe ich auch seit der Kindheit nie wieder gesehen, haben sich aber alle gut eingeprägt. Also gute Wahl. Habe ich auch nicht auf dem Schirm gehabt.
Such
Habe ich
sie
jetzt auch in
gerade.
den Rankinglisten nicht. Also hast du diese da? Ich muss nach
Ja,
oben
ich
schauen. Der Leslie ist heute auf dem Bildschirm über mir, deshalb gucke ich jetzt so komisch
habe.
nach oben.
Ja,
Und der Leslie sucht und sucht und sucht und findet nicht.
ich bin ja vorbereitet, aber
Ja,
die habe ich hier
man merkt's.
eigentlich immer. Die ist da ganz unten. Aber die ist schön. Die.
In einer Wohnung, wo ich mich gerade nicht befinde, denn ich bin ja in meinem Studio.
Ja,
Nee, also lohnt sich. Ich weiß gar nicht, ob es die noch zu kaufen gibt oder nur antiquarisch. Also
doch, die
sehr, sehr
gibt's.
schöne Serien. Ja, gibt es
Ich
noch.
hole die mal eben. Aber du kannst schon mal überleiten zu deinem Teil 2.
Ja, während Leslie sucht, mein überraschender Platz 2. Und da haben wir schon die erste Übereinstimmung, denn es ist Star Trek The Next Generation. Raumschiff Enterprise, das nächste Jahrhundert. Ja, das musste bei mir auf jeden Fall mit rein, denn das war, denke ich mal, die erste so lang laufende Serie, die ich wirklich komplett geschaut habe, wie gerade schon gesagt, jede Folge mindestens einmal, zweimal, dreimal, viermal und so weiter. Und hatte auch schon das Vergnügen, ein paar der Schauspieler leibhaftig zu sehen, mit denen zu sprechen, hinter den Kulissen einer Star Trek Convention. Das ist schon was Besonderes, wenn man die so lange über Jahre verfolgt hat in ihren Rollen und dann stehen die in Zivil vor einem und bei dem einen oder anderen erkennt man schon diesen Charakter, den sie da spielen, heraus. Und ja, deshalb kommt jetzt natürlich, weil wir haben ja schon drüber gesprochen, mein Joker ins Spiel, über den ich jetzt aber gar nicht so schrecklich viel sagen kann. Aber wenn man jemanden, der sich mit Science Fiction nicht so auskennt, bestimmte Fragen stellt, verwechseln die ja gerne mal Star Trek mit Star Wars. Und ich rede jetzt über meinen Joker, das wäre nämlich The Mandalorian, der auch vor kurzem mit einem Kinofilm startete. The Mandalorian ist für mich in diesem ganzen Star Wars Universum eigentlich die Serie, die so diesen alten Geist der Urfilme von George Lucas halt wieder transportiert hat. Ich bin auch ein absoluter Fan von der Han Solo-Verfilmung und denke auch die, obwohl die gefloppt ist, ziemlich derbe, hat die für mich aber diesen Geist wieder transportiert und die Mischung aus Action, Science Fiction und Humor einfach wieder genauso vermittelt wie die alten Filme. Und das macht diese Serie The Mandalorian auch. Und sie hat einen wunderschönen Soundtrack und eben auch im Intro. Das Intro ist künstlerisch richtig schön, zieht einen direkt in diese Handlung rein. Diese Verschmelzung von Zeichnungen und Real und diese Musik, die ich schwer beschreiben kann. So Rufe, sowas Naturhaftes, aber eben auch Science Fiction, sowas Anlaufendes mit Schlägen, die man hört, mit dumpfen Tönen. Das ist einfach eine Musik, die einen sofort reinzieht und die einen auch, wie wir schon mal besprochen haben, die ertönt nur ein, zwei Sekunden und man weiß sofort, ah, da läuft The Mandalorian. Da muss ich schnell hin, die nächste Folge schauen. Und ja, dann ist ja unsere Rankingliste komplett, wenn wir Star Trek als auch Star Wars erwähnen. Und The Mandalorian wird hoffentlich auch nach dem Kinofilm, ich weiß gar nicht, noch weitergedreht. Es würde sich lohnen. Ich bin übrigens kein Fan von der weiteren Spin-off-Serie aus dem Universum Boba Fett. Die war mir ein bisschen, ja, die hat mich nicht so gepackt, mich nicht emotional so richtig geführt, diese Figur. Da ist The Mandalorian als Protagonist schon viel, viel besser. Auch wenn man ihn selten sieht, denn er trägt ja die ganze Zeit einen Helm. Also, wer das noch nicht kennt und sich für Star Wars immer interessiert hat, das ist eine Lücke. Mein jetzt eingeschobener Platz 2. So, kommen wir also nun zu Platz 1 und zwar dem ersten Platz von Leslie.
Ja, der erste Platz, mein erster Platz ist schon lange mein erster Platz. Und wenn man gesagt, es kann auch sich ändern und es ändert sich auch oft, aber dieser erste Platz, der ist schon ziemlich fest.
Ich muss nach oben schauen.
Captain Future. Kannst du es sehen, Martin?
Ja, ich sehe es, ich
Ja,
sehe
ja,
es.
ja, ja. Ja, und Captain Future ist meine Nummer eins, weil, naja, wieder subjektive und, wie ich meine, objektive Gründe. Da haben wir auch eine Folge zu gemacht, eine recht frühe Folge, auf die wir gerne noch mal hinweisen und die auch sehr gut gehört wird. Warum Captain Future? Weil Captain Future einfach gut ist. Fertig. Okay, ich kann ein bisschen genauer sagen. Also zunächst mal die Bildoptik. Das ist ja ursprünglich eine japanische Anime-Serie gewesen und ist es ja dann auch geblieben. Es gab dann aber eine deutsche Bearbeitung. Es waren 52 Folgen, in Deutschland ein bisschen kürzer, anders geschnitten, waren 40 Folgen. Es ist erstmal eine sehr schöne Ästhetik. Es sieht sehr schön aus, diese Trick-Animationen im Weltall. Teilweise Standbilder, wie das ja auch üblich war in dieser Richtung. Teilweise teilanimierte Bilder oder sehr oft sogar. Und ja, und gerade die Bilder im Weltraum, Planeten, aber auch die dynamischen Szenen. Mit ganz einfachen Mitteln wird Dynamik erzeugt, vielleicht einfach durch Perspektive, vielleicht einfach dadurch, und da sind wir beim Intro, dass die Komet, das Raumschiff, über den Betrachter hinweg ins Bild fliegt. Kann man das jetzt sehen? So, ja, ne? Das heißt, sie kommt von hinten, wird immer größer und also das ist erstmal optisch, videotechnisch sehr, sehr einnehmend und faszinierend gemacht. Und dann die Geschichte, ja, ist das auch eine typische Geschichte, dass ein besonders guter, auserkorener, auserwählter Held gegen das Böse kämpft. Und das tut Captain Future auch aus familiären Gründen, weil seine Eltern vom Bösewicht Victor Corvo ja umgebracht wurden. Und er ist da mit einer Mannschaft in dem Raumschiff unterwegs, die aus sehr unterschiedlichen Typen besteht, der Androide Otto. Oder es gibt eine Figur, da ist nur das Gehirn in einem Glaskuppel. Das Gehirn lebt in einer Glaskuppel, ist von dort aus aber soweit handlungsfähig, dass es mit guten Ratschlägen helfen kann. Das ist Professor Wright. Ja, und also auch das Team ist besonders. Viele verschiedene Typen ist im Prinzip das Boygroup-Prinzip, was da wirkt. Ja, und die Musik. Die Musik von Christian Bruhn. Ich hatte schon mal sehr positiv drüber gesprochen, muss das auch wieder tun. Das Intro zu Captain Future hat eine ganz andere Musik in Deutschland, als es in Japan der Fall war. Und diese wunderschöne, erhabene, melodiöse, freundliche, geheimnisvolle, aufregende und vielversprechende Musik, die gibt dem Ganzen eine Atmosphäre, die allein das Intro lohnt zu gucken. Das hat Christian Bruhn komponiert. Er hat auch Klavier gespielt bei der Einspielung. Seine Frau hat die hohe Stimme gesungen. Wer mehr darüber erfahren möchte, kann gerne Captain Future, unsere Folge, sich mal zu Gemüte führen, denn da sprechen wir auch darüber, wie es denn noch genauer gemacht ist. Aber ja, dieses Zusammenwirken von dieser Musik und der Ästhetik des Bildes, die schimmernden, bunten, geheimnisvollen Bilder im Vorspann, das ist einfach ein ganz besonderes Intro und für mich auch eine ganz besondere Serie. Und zum Schluss dazu, in der deutschen Version sagt eine Männerstimme am Schluss des Intros, wenn Captain Future so groß von unten gezeigt wird, Zoom auf die Gürtelschnalle mit dem F, sagt die Stimme, Captain Future.
Captain Future.
Und diese Stimme, das ist Gerd Günther Hoffmann. Und Gerd Günther Hoffmann ist unter anderem die einzig gültige Synchronstimme von Captain Kirk, Bill Shatner. Also wenn das nicht Ausweis für Qualität ist, meine Nummer eins ist, bleibt vielleicht auch Captain Future. So.
Ja, gut. Ja, hätte auch in meinem Ranking stattfinden können, hatte ich auch drüber nachgedacht. Aber dann hätte ich jetzt, so wie der Stand der Dinge gerade ist, ja nur nostalgische Serien quasi im Angebot. Aber ich dachte, ich muss auch irgendwas nehmen, was gerade aktuell ist und habe auch nicht lange überlegen müssen, weil ich glaube, ich habe sogar zuerst an diese Serie gedacht. Meine Nummer eins. Und zwar, was passiert in vielen, vielen Science-Fiction-Serien? Nicht nur wie bei, also nicht immer so wie bei Star Trek, man zieht selber ins Weltall hinaus und erforscht neue Welten. Nein, sehr oft kommen diese anderen Welten zu uns. Meistens, damit spannend wird, in Form einer Invasion, was Wissenschaftler, glaube ich, auch heute eher befürchten würden, wenn jemand intelligenter ist als wir und hier ankommt, ist er vielleicht doch nicht so friedlich gesinnt. Und da geht es ja sehr oft drum in Science-Fiction-Filmen und Serien. Also die Invasion oder die Postapokalypse nach der Invasion. Und eine sehr intelligente Serie, die top aktuell ist, also erst letztes Jahr gestreamt worden ist, ist von Vince Gilligan, der Schöpfer von Breaking Bad und Better Call Saul, die wir ja auch schon besprochen haben, die Serie, ist Pluribus. Pluribus, von Apple produziert, auch, glaube ich, bis heute erstmal nur dort zu sehen. Es lohnt sich, nur für diese Serie kurz ein Abo abzuschließen. Die ist grandios. Und sie hat, das habe ich jetzt erst bei der Recherche erfahren, einen unsinnigen deutschen Untertitel bekommen. Ich weiß nicht, wie man auf sowas kommt. Pluribus, Glück ist ansteckend. Da bin ich so komplett raus. Also es hört sich schon gar nicht mehr nach Science Fiction an und wird dieser Serie auch nicht gerecht. Das ist ein dummes Wortspiel, bezogen auf den Inhalt. Einfach vergessen. Pluribus, so ist der Originaltitel und der sollte auch so bleiben. Und ja, das Besondere ist, wenn wir jetzt auf das Intro zu sprechen kommen, es ist eins dieser ja schon fast nicht Intros, denn es ist super kurz. Es geht eigentlich nur um den Titel. Der wird aber wenigstens ein bisschen visuell angetriggert. Also wir sehen blinkende Lichter, die pulsieren und wellenförmige Linien bilden, von links nach rechts auf schwarzem Hintergrund. Dazu eine Frauenstimme, die Töne von sich gibt, mal hoch, mal etwas tiefer. Das Ganze wirkt weder bedrohlich noch sympathisch. Man weiß es nicht, was man damit anfangen soll. Ebenso halt auch das Bild. Diese Lichter werden immer mehr zu Wellen und dann kommt von links die Schrift geformt aus diesen Wellen hereingefahren. Pluribus, wobei das I von Pluribus als eine 1 geschrieben steht. Und das P am Ende, wenn man es dann sieht, pulsiert. Wie dann auch die Linien um das P herum, also so, als ob man einen Stein auf einer Wasseroberfläche fallen lässt und sich diese schönen Ringe bilden. Und ja, sobald man das erkannt hat, ist das Intro auch schon vorbei. Und es geht mit der Serie los. Ja, das Intro ist halt mysteriös, denn es ist eine Science-Fiction-Serie, die auch Mystery mit sich bringt und ist einfach Programm. Ich habe schon lange keine Serie mehr gesehen, bei der man gar nichts vorhersagen kann. Man weiß überhaupt nicht, was in der nächsten Folge passiert, wohin das Ganze führt. Und das wissen wir jetzt immer noch nicht, denn es gibt ja nur die erste Staffel mit, bevor ich was Falsches sage, mit 9 Folgen, die sich übrigens steigern. Also wer anfängt, ab Folge 3 ist der Cliffhanger gesetzt. Ab da kann man nicht mehr aufhören. 1 und 2 erklärt so das Setting wie so oft, ist aber deshalb nicht unspannend. Aber man findet sich noch zurecht und ab 3 geht die Post ab. Und man weiß nicht, was kommen mag. Und ich hoffe sehr, dass die Macher wissen, wie das Ganze enden soll. Dass das Ganze keine, durch den Erfolg der Serie, eine Endlosserie wird, wo man das Ende immer weiter verschleppt und dann schon gar nicht mehr weiß, wie bringen wir es denn zu Ende. Ich hoffe, das ist alles schon in den Köpfen drin und es ist so grandios, wie die erste Staffel es vermuten lässt. Das Ganze wird von Rhea Seehorn, die Hauptdarstellerin aus Better Call Saul, getragen. Sie hat einen Golden Globe dafür bekommen. Absolut zu Recht. Ich habe beim Schauen schon gedacht, dafür muss es jetzt aber einen Preis geben. Denn sie trägt diese ganze Serie, weil es halt auch fast nur noch um sie geht. Und jetzt spoilere ich nur ein wenig, weil das eh sofort klar ist in der Serie. Die Invasion, von der ich schon sprach, findet statt, aber nicht mit Raumschiffen, mit Laserstrahlen und, ich sag mal so, Ausrottung der Menschheit. Nein, wir werden einfach alle kollektiv übernommen. Aber ein paar Menschen sind immun, wie es scheint. Und um diese Menschen geht es dann recht schnell. Und wie geht man mit diesen Invasoren um, die eigentlich, wenn das Ganze geschehen ist, eigentlich super freundlich sind und zuvorkommend und einem helfen. Und man doch eigentlich weiß, nein, ihr habt was sehr Schlimmes getan, ihr habt uns alle übernommen. Und man ist halt super geprägt auf diese Hauptdarstellerin und überlegt sich die ganze Zeit, was würde ich jetzt machen? Und für mich der Pfiff ist, dass diese Hauptdarstellerin, ihr Charakter, sie ist eine Autorin, das kriegt man auch so in Nebenhandlungen mit, ist nicht wirklich komplett sympathisch. Das ist ein sehr eigenartiger Charakter. Da wird man nicht sofort sagen, ach, mit der gehe ich mal schnell einen Kaffee trinken. Nö, da wird man erstmal so ein bisschen fremdeln, weil sie doch ein bisschen komisch ist. Aber das hilft bei diesen Entscheidungen, die man ja zu treffen hat in so einer Notsituation, wo man selber sagen würde, ich würde jetzt das und das machen. Warum macht sie denn ausgerechnet das? Weil sie eben anders tickt. Und das ist unglaublich spannend umgesetzt. Und wie gesagt, ab Folge 3 jagt ein Cliffhanger den nächsten. Und Folge 9 endet dann auch natürlich nicht abschließend. Lässt einen aber kurz verschnaufen, dass man jetzt nicht am Bildschirm kratzt, gebt mir bitte Staffel 2, ich muss es wissen, wie es weitergeht. Aber ich freue mich schon wirklich sehr, wenn es denn weitergeht und es wird weitergehen. Ich hoffe dann nächstes Jahr. Ich habe noch nichts Näheres gelesen. Also meine absolute Nummer 1 der Science-Fiction-Serien vor allem wenn man nach aktuellen Serien sucht. Ja.
Ich hatte sie auch in der engeren Wahl, aber da das Intro mich nicht so gepackt hat, habe ich es dann jetzt hier nicht in meine Top 3 genommen. Aber die Serie ist wirklich, also ich muss nicht wiederholen, was Martin gesagt hat. Also volle Empfehlung auch von mir. Und mir ist jetzt auch aufgefallen, dass meine Empfehlungen, das waren alles ältere, ne?
Ja.
TNG, die Besucher 80er, Captain Future. Ja, das liegt aber vielleicht auch so ein bisschen daran bei mir, dass ich bin ja Star Trek Fan, dass die Erzählweise bei Star Trek sich nach den 90er Jahren geändert hat. Also mir gefällt nicht mehr so, wie Science Fiction erzählt wird. Das führt jetzt zu weit, aber deswegen ist für mich auch das war jetzt eher schon alles ein bisschen länger her. Ja, aber macht ja nichts, wir mischen ja. Und das sind unsere Top 3 jeweils. Und wir hatten uns noch einen Joker, ne? Wir können es ja noch mal eben sagen, ne? Fassen wir zusammen. Okay. Martin, deine Top 3 waren von 3 bis 1?
Die Mars-Chroniken, Star Trek The Next Generation, mit Joker dann The Mandalorian und Pluribus.
Und meine Top 3 waren Star Trek Next Generation, Die Besucher und Captain Future. Und wir haben uns Joker überlegt, falls irgendwo was zugleich ist und wir noch irgendwie eine Unterscheidung reinbekommen wollen, einen Joker in der Hinterhand zu haben, wäre nicht schlecht. Und deinen hast du schon verwendet. Ich sag meine nur und kann empfehlend auf diese sehr lustige, skurrile, schräge Science-Fiction-Serie hinweisen. Das ist Ion Tichy Raumpilot. Ist auch einiges bei YouTube. Das gibt 2 Staffeln aus den Jahren 2007 und 2011 und ist ein Hauptdarsteller mit schrägem Fantasie-Osteuropa-Akzent. Sein Raumschiff sieht aus wie ein verranztes Haus und das Intro besteht daraus, wie er versucht, ein Spiegelei zu braten. Man sieht auch seinen Sidekick, gespielt von Noah Cierna. Das Ganze ist eine Science-Fiction-Satire. Und die habe ich mir weil sie auch eben tolles Intro hat, als Joker hier überlegt. Und als kleine Nebenempfehlung, sage ich mal, Ion Tichy Raumpilot.
Habe ich noch nicht gesehen, aber wir machen das Ganze ja auch hier, um Tipps zu geben. Und das werde ich mir mal vormerken. Und falls jetzt jemand von euch sagt, ja, ihr redet ja immer nur von Science-Fiction-Serien, die real gefilmt worden sind, dann gebe ich jetzt noch einen Joker raus. Space Dandy, eine Anime-Serie, die ich sogar mitsynchronisiert habe. Ich spreche die außerirdische Katze Miau.
Ich will ja nicht unhöflich sein, aber ich kann alles hören, was ihr sagt.
Und das ist, ich glaube, auch in 2 Staffeln, also viele, viele Folgen jedenfalls, eine wunderbare Science-Fiction-Parodie in diesem typischen Anime-Style. Schön überdreht, krasser Humor, wahnwitzige Action, viele Monster und Außerirdische, die dort auftauchen. Also wer auf Anime steht, da könnte ich diese Serie sehr empfehlen.
Und vielleicht habt ihr, liebe Leute, auch Empfehlungen. Vielleicht habt ihr eure persönliche Top 3. Vielleicht stimmt ihr uns bei bestimmten zu oder seht es genauso. Vielleicht habt ihr auch eine ganz andere Perspektive. Teilt uns gerne mit, kommentiert es. Dürft auch gerne die Folge liken und uns abonnieren. Die Folge, das wollte man eigentlich zu Beginn sagen, kommt als Videofolge bei YouTube, aber auch als Audiofolge. Also wenn ich jetzt sage, liebe Leute, die es jetzt gerade als Audio hört, es gibt es auch als Video, ist eigentlich ein schlechter Zeitpunkt. Aber es ist so. Ja, dann blenden wir das. Nee, das Emblem bringt auch nichts. Dann müssen wir in die Shownotes schreiben, dass das auch als Videofolge gibt. Ja.
Das werden wir machen.
Oh.
Und ja, damit sind wir schon am Ende unserer Top 3 Spezialausgabe. War vielleicht dann doch etwas länger als gedacht, aber wenn es so viel Gutes zu berichten gibt, dann sollte man es tun. Also viel Spaß beim Sichten unserer Vorschläge und wir melden uns wieder. Bis dann. Ciao.